Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Von Zuversicht und der Aussicht, sich verwandeln zu können, davon erzählt Hans-Josef Ortheil in seinem neuen Roman Schwebebahnen. Darin schaut er auf die späten 1950er Jahre, als er mit seiner Familie von Köln nach Wuppertal umgezogen ist und auf einmal das Schweben in vielerlei Hinsicht kennengelernt hat. Und ich freue mich, dass Hans-Josef Ortheil gleich mit seinem neuen Buch unser Gast ist. Die kleine Landstadt Klütz mit gerade mal 3036 Einwohnern in der Nähe des Ostseebads Boltenhagen in Mecklenburg-Vorpommern, die kennt seit kurzem jeder, der die Nachrichten verfolgt. Denn der Publizist Michel Friedmann wurde hier zu den Hannah-Arendt-Tagen im kommenden Jahr erst eingeladen, dann aber gegen den Willen des Literaturhausleiters wieder ausgeladen, weil der Bürgermeister angeblich rechte Proteste und Hamas-Sympathisanten erwartet hat. Das hat hohe Wellen geschlagen. Aber schon die Begründung der Absage war einigermaßen widersprüchlich. Denn von Seiten der Stadt wurde die Ausladung auch damit begründet, dass Friedmann zu teuer sei oder nicht zu Klütz passe. Michel Friedmann ist jetzt aber doch in Klütz aufgetreten, schon gestern Nachmittag im Rahmen einer Kundgebung, die der PEN Berlin dort initiiert hatte. Der Schriftsteller Gregor Sander ist PEN Berlin-Mitglied und Mecklenburger und er war auch dort. Wie war denn die Stimmung bei dieser Kundgebung und vor allem, was hat Friedmann jetzt gesagt?
Ja, das war schon sehr besonders gestern in Klütz. Da standen etwa 500 Leute auf dem Marktplatz. Michel Friedmann war erstmal da. Ich finde, das ist schon extrem lobenswert, wenn man als Ausgeladener bereit ist, nach Mecklenburg zu fahren und sich in so einer kleinen Stadt auf dem Marktplatz zu stellen. Er hat eigentlich nochmal im Wesentlichen das wiederholt, was er schon vorher gesagt hat, dass es nämlich sich nicht gehört, dass sich die Politik in die Kultur einmischt. Und wenn er eingeladen wird vom Literaturhausleiter, dann sollte ihn der Bürgermeister oder die Stadt nicht wieder ausladen.
Und waren denn da auch viele Leute jetzt auf dem Marktplatz und haben ihm zugehört?
Ja, es waren Leute, es waren sichtlich auch Leute aus Hamburg und Berlin gekommen, aber es waren auch sehr, sehr viele Klützer vor Ort. Und die Stimmung war von Anfang an, es wurde auch ein bisschen gebuht und getrillerpfeift und gepfiffen, aber es wurde vor allen Dingen zugehört. Es wurde auch viel applaudiert. Mal applaudierten die einen mehr, mal applaudierten die anderen mehr, aber es kam was in Bewegung.
Sie kennen ja die Gegend und auch das Literaturhaus dort ziemlich gut. Was bedeutet das jetzt für dieses Haus und die Leute, die da auch arbeiten in diesem Literaturhaus?
Ich würde mal sagen, so etwas wie ein Klütz gibt es im ganzen Land nicht. Das ist nichts zum Lachen. Das ist wirklich ein ernsthaftes, seriöses Literaturhaus, das da in dieser winzigen Stadt steht. Das ist ein alter Kornspeicher und da ist auch noch die Bibliothek der Stadt drin, da ist die Stadtinformation drin. Da werden aber auch wirklich Lesungen und Literaturveranstaltungen gemacht. Ich selber habe da auch schon gelesen. Das ist extrem besonders und das war auch einer der Gründe für mich, warum ich da hingefahren bin. Ich würde nämlich sehr gerne, dass dieses Literaturhaus Uwe Jonsson das alles überlebt und dass das dort im wirklich auch sehr schönen Klütz stehen bleibt und weiterhin Literaturveranstaltungen gemacht werden.
Wieso ist das eigentlich nach Uwe Jonsson benannt? Der hat ja da nie gelebt in Klütz.
Nee, der hat da nie gelebt, aber das ist quasi seine literarische Landschaft. Also Uwe Jonsson hat ja seine Jahrestage oder auch Mutmaßungen über Jakob in diese Gegend verlegt. Also das Klütz ist das Jericho in den Jahrestagen. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass mal ein Literaturhaus nicht dort steht, wo derjenige herkommt oder wo er seinen Lebensmittelpunkt hatte, sondern eigentlich dort, wo seine Geschichten spielen. Und auch das ist ja besonders.
Jetzt haben Sie schon gesagt, es waren auch Leute aus Klütz gestern da auf dem Marktplatz, aber es sind eben auch viele aus der Hauptstadt, aus Hamburg angereist. Ich frage mich dann immer, wie sowas ankommt bei der Bevölkerung, ob das nicht eher so Abwehr erzeugt nach dem Motto, die wollen uns jetzt zeigen, wie man eigentlich sowas macht.
Ja, hatte ich auch ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, aber man darf die Neugierde der Menschen natürlich nicht vergessen. Da ist natürlich auch Rumor gewesen in der Stadt und alleine aus Neugierde, glaube ich, sind schon sehr viele gekommen. Also es waren wirklich mal sagen, fast mehr Klützer da als Leute von außerhalb. Standen erst ein bisschen hinten, aber was sehr, sehr toll war, war, dass nicht nur oben von der Bühne runtergeredet wurde von Thea Dorn oder von Michel Friedmann selbst, sondern Dennis Yücel und Aaron Boog sind dann mit Mikrofonen durch die Leute gegangen. Und es durfte wirklich jeder und konnte jeder, der etwas sagen wollte, etwas sagen. Und das wurde auch gemacht. Beispielsweise hat einer der Stadträte dort nochmal gefragt, warum man Michel Friedmann eigentlich nicht ausladen dürfte. Also das wurde einfach als Frage so gestellt. Oder es wurde auch gefragt, warum denn der Literaturhausleiter nicht einfach Nein gesagt hätte und gesagt habe, ich sag dem nicht ab, sagen Sie ihm doch ab, lieber Herr Bürgermeister. Auch das war eine Frage, die gestellt war und die bedenkenswert ist.
Und hat denn auch die AfD sich da gestern gezeigt? Denn die hat ja bei der letzten Bundestagswahl immerhin an die 40% in Klütz gewonnen, wird auch ständig erwähnt in diesem Konflikt, war aber bis jetzt wenig präsent, weil sie eben auch nicht im Stadtrat sitzt. War das jetzt gestern anders?
Genau, das fand ich auch. Die AfD war ein Geist. Die haben da 40% Wählerstimmen vielleicht bekommen, aber in diesem ganzen Konflikt haben sie gar keine Rolle gespielt. Und mir war das eigentlich auch ein bisschen zu viel AfD-Stöckchen, über das alle gesprungen sind. Ich habe von der AfD zum Glück in Klütz überhaupt nichts gesehen.
Aber insgesamt, finde ich, klingt das Ganze doch ein bisschen wie ein literarisch ausgedachter Romanplot. Hat der in Klütz jetzt die Realität, vielleicht die Fiktion, überholt? Denken Sie schon über Ihren nächsten Roman nach, dass der in Klütz spielt?
Das wäre mir, glaube ich, zu nah. Also ich brauche immer ein bisschen Abstand zu den Sachen. Aber das erinnert in Zügen schon ein bisschen an Dürrenmatt und den Besuch der alten Dame oder ja, zumindest ein Tatort-Drehbuch, finde ich, könnte das ergeben. Aber Gott sei Dank ist ja bisher noch niemand zu Schaden gekommen und ich hoffe, das bleibt auch so.
Gregor Sander, Schriftsteller und PEN-Berlin-Mitglied. Dankeschön für diese frischen Eindrücke aus Klütz, wo gestern der Publizist Michel Friedmann auf Einladung des PEN-Berlin doch aufgetreten ist. Dankeschön.
Ich danke auch.
Die Kindheit ist ein ganz großes Thema in der Literatur und ganz besonders im Werk des Schriftstellers Hans-Josef Orthal. Mehr als 70 Bücher hat er schon geschrieben, darunter auch historische Romane, Essays, Journale und auch Lehrbücher übers Schreiben. Denn er hat schließlich mehr als 30 Jahre als Professor für literarisches Schreiben an der Universität in Hildesheim gelehrt. Mir persönlich fallen immer als erstes von ihm große Romane ein, wie Die Erfindung des Lebens, Die Moselreise oder Die Berlinreise, also die Bücher, die von seiner ungewöhnlichen Kindheit, seiner Familie und seiner Sprachfindung erzählen. Und darum geht es auch im neuen Roman von Hans-Josef Orthal. Schwebebahnen heißt er und ich freue mich sehr, mit ihm darüber sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen, Herr Orthal.
Ja, hallo, guten Morgen.
In diesem Buch jetzt ist die Hauptfigur Josef, der kleine Mann, so sprechen ihn die Erwachsenen an. Er steht am Anfang des Buchs einem Umzug bevor. Die Familie soll von Köln nach Wuppertal umziehen, weil Josef einen Neuanfang bekommen soll. Erzählen Sie doch bitte mal kurz, warum das nötig geworden ist.
Ja, ich greife zurück also in die eigenen Jahre, da haben Sie ganz recht. Das beginnt also 1958. Das war der Umzug meiner Familie mit meinen Eltern von Köln nach Wuppertal. In Köln war ich eingeschult worden, hatte aber nach Meinung der Schulbehörde es nicht geschafft, in der Klasse weiterzukommen. Man wollte mich ein Jahr später dann einschulen. Und meine Eltern haben dann kurzen Prozess gemacht und sind nach Wuppertal umgezogen, was ja nur eine halbe Stunde von Köln entfernt ist. Und wir haben dann dort eine Mietwohnung bezogen und haben quasi den zweiten Start versucht. Das war für mich sehr interessant, weil ich diese Stadt natürlich überhaupt nicht kannte und viele Dinge in der Stadt sehr merkwürdig und mysteriös waren. Das begann mit der Schwebebahn und ging dann über die Schwimmoper, aber dann auch zu den Schulen weiter. Ich habe dann da die Grundschule und dann die ersten Jahre des Gymnasiums besucht, also bis 1962, 63 war ich dann in Wuppertal. Und diese Zeit, also diese Zeitkapsel, habe ich versucht, in dieser Zeitreise des Romans jetzt zu erzählen.
Und Sie haben da auch sehr genau das ganze Zeitkolorit eingefangen. Also man ist sofort so Anfang der 60er Jahre in den Details, in der Kleidung, wie die Leute sprechen, wie nah noch der Krieg ist, aber auch der Wiederaufbau. Ist das auch so ein bisschen spiegelbildlich, dass es um quasi, sagen wir mal, den Wiederaufbau von Josef geht, aber eben auch in der Zeit dieser Geist so ist?
Ja, absolut. Also es sind ja so zwei Kräfte, die in dieser Zeit wirken. Zum einen wirkt der Zweite Weltkrieg noch stark nach in den Familien, also in den Traumatisierungen, die diese Familien erfahren haben. Menschen waren krank, haben ein Bein verloren, die Familien waren schwer mitgenommen durch die Erlebnisse des Krieges, auch durch die Toten und die Verluste. Und andererseits ist dieser hartnäckige Wille da, nun neu zu beginnen, einen neuen Aufschwung zu nehmen, den Wiederaufbau zu wagen. Und das alles spielt so gegeneinander, nicht? Also das innere Gefühl der starken Depression und der Traumata und das positive Wollen, nicht? Steht in den Familien und in der ganzen Umgebung, in der Gesellschaft dieser 50er, 60er Jahre stark im Vordergrund. Und diese Stimmungen habe ich versucht, in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten einzufangen. Also mich nicht nur auf die Hauptfigur des kleinen Josef zu konzentrieren, sondern so ein Gesellschaftspanorama zu entwickeln, sodass es deutlicher wird, was diese Zeit wirklich bedeutet hat.
Und da ist ja zuallererst mal die Familie, die ist ja, das wissen Leser ihrer Bücher schon sehr besonders. Da ist die Mutter, die man nicht stören darf, wenn sie ihren Gedanken nachgeht, der eigentlich immer fröhliche Vater und eben dazwischen der kleine Mann. Und die sind ja sehr zusammengeschweißt durch ein, sie haben gerade Trauma, eine Depression, ein sehr schweres Leid, was diese Familie zusammenhält. Aber das trennt sie auch ein bisschen von anderen, dachte ich nochmal bei diesem Buch.
Ja, das ist richtig. Also der Knabe, der ist wirklich sehr isoliert in Köln gewesen und muss jetzt eigentlich vor allem aus eigenen Kräften jetzt versuchen, Verbindungen nach außen endlich herzustellen. Und seine große Sehnsucht ist jetzt also ein normaler Schüler zu werden. Also einer, der nicht mehr dauernd beobachtet wird und den man dauernd mit anderen vergleicht und immer sagt, was bist du doch für ein Einzelgänger oder was kannst du alles nicht. Sondern ein ganz normaler Schüler zu werden, der nebenbei gut Klavier spielen kann, aber das soll nicht im Vordergrund stehen, sondern er will sich einpassen in die Schule. Und er hat dann, das ist für mich ganz wichtig natürlich und zentral gewesen, eine zweite Hauptfigur neben an der Seite. Und das ist ein Mädchen, das gegenüber wohnt und mit dem er Freundschaft schließt. Und die beiden werden dann so ein wenig Verbündete in der Anstrengung, das neue Leben, also den Wiederaufbau zu planen und zu entwickeln. Und es hat mir große Freude gemacht, also jetzt nicht nur die Konzentration auf eine Hauptfigur, sondern die beide als Paar durch den Roman zu führen. Zumal das Mädchen zum Teil auch aus einer Familie kommt, die sizilianische und italienische Wurzeln hat und dadurch noch ein ganz anderes Moment in den Roman hineinkommt. Also im Wiederaufbau auch Fremde kommen jetzt und wollen mitbauen und wollen mithelfen. Das war für mich ein schönes Signal auf mehreren Gleisen, diesen Roman zu erzählen.
Unbedingt. Und auch diese Italien-Sehnsucht, die da ja auch mit den ersten Gastarbeitern und mit den Menschen, die eben aus Italien und aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, die kommt da auch schon so ein bisschen rüber. Ist denn auch in dieser Figur in Mücke und ihren Eltern, die Mutter ist Sizilianerin, ist das schon so der Keim für ihre eigene Italienliebe auch so ein bisschen gesetzt?
Ja, absolut. Denn da sind, wie man so sagen könnte, wahre Hintergründe. Ich habe in der anderen Familie praktisch ein Gegenbild zu dem deutschen Leben erlebt. Auch ein ganz primitiv und einfach ein Gegenleben in der Küche. Ne? Bei meinen Eltern die kamen beide aus dem Westerwald, da wurde westerwäldisch gekocht, da gab es Kartoffeln und die entsprechenden Westerwaldspeisen, die man gerne aß. Und dann ging ich hinüber zu der kleinen Freundin und bei der wurde italienisch gekocht. Und dann gab es immer diese zwei Welten, in denen wir lebten. Also beide rivalisierten etwas miteinander, aber das war auch eine sehr schöne Zeit, weil man plötzlich eine ganz andere Kultur mit ihren Liedern, war dann das Radio immer an, mit ihren Canzoni hörte und ich bin quasi in zwei Welten aufgewachsen. In der klassischen Musik, die meine Mutter so liebte und die ich auf dem Klavier spielte und daneben die italienischen Canzoni, die gerade gegenüber in der Küche des anderen Hauses liefen. Und auch die ganzen Gespräche waren immer auf mehreren Gleisen und dieses auf mehreren Gleisen leben ist in dem Bild der Schwebebahnen eingefangen. Nicht? Also Schwebebahnen sind nicht nur die Wuppertaler Verkehrsmittel jetzt, die ja so weltberühmt sind, sondern ist eigentlich auch die Dramaturgie des Romans, dass man nicht zu schwer sich auf der Erde befindet, sondern über die Erde gleitet, also über die Wupper fliegt, diesen kleinen Fluss, der sich durch das Tal schlängelt und gleichzeitig das Gefühl einer Befreiung hat, nicht während der Fahrt von dieser Schwere. Und diese Doppelbödigkeit, die sollte den Roman prägen.
Und da sind ja auch sonst, sagen wir mal jetzt nicht Gegensätze, aber so zwei Paare, so im Duett fast mit der Musik und der Sprache, das sind ja so auch so ihre beiden Felder. Und auch der kleine Josef, der hat schon diese Gaben, er denkt sich ständig Geschichten aus, die er loswerden muss. Er spielt wahnsinnig gern Klavier, das macht ihn ja auch ganz schön einsam. Wie stehen denn eigentlich bei Ihnen diese zwei Ausdrucksfelder so zueinander?
Ja, ich habe später versucht, ich habe ja irgendwann das Klavierspielen leider einstellen müssen wegen Erkrankungen, als ich schon 20 war, aber die beiden Felder sind immer noch eng aufeinander bezogen. Das erlebe ich zum Beispiel auch an Lesungen, wo ich immer noch das Gefühl habe, ich sitze auf einem Klavierhocker und lese den Text vor, als wenn ich Musik machen würde. Und ich habe überhaupt in der Verbindung zur Sprache eine ganz enge Beziehung zum Klanglichen, also zum Rhythmischen und Klanglichen. Also nicht so sehr das inhaltliche Moment nur wichtig, sondern eben vor allem auch das Ausdrucksmoment. bis hin zu der Überlegung oder zu dem Gefühl, wie klingen hier Vokale zusammen, wie schnell ist ein Satz, wie langsam muss man jetzt wieder werden. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin einer, der komponiert oder der Sprache improvisiert, mindestens genauso stark wie das inhaltliche Moment des puren Mitteilens von etwas. Das ist keine Mitteilung, sondern es ist im Wesentlichen erstmal Ausdruck, Klang, Rhythmus, Gestalt. Und das geht bei mir eigentlich bis ins Körperliche hinein, sodass ich, wenn ich schreibe, das Gefühl habe, ich höre den Text, also in mir höre ich ihn auf jeden Fall mehrfach, also nicht einfach nur den Verlauf, sondern wirklich als Klanggerüst sogar mit verschiedenen Instrumenten, also mit verschiedenen Klangkörpern. Und das ist eine ganz starke Folge des sehr frühen Klavierunterrichts und wohl auch eine Folge der Tatsache, dass ich seit frühen Jahren ein absolutes Gehör habe, also die gesamte Umwelt sehr stark über das Klangliche wahrnehme. Und das ist natürlich in Sätzen und wie Menschen sprechen besonders tief verankert.
Und das wird auch nochmal sehr deutlich und schön erzählt in diesem Buch, auch, dass Sie so ein genauer Beobachter sind. Das erzählen Sie ja auch immer wieder in den Lehrbüchern übers Schreiben, dass das alles eigentlich mit dem genauen Hinsehen anfängt. Aber wie ist das eben mit den Erinnerungen? Also wenn Sie jetzt ein Buch über den Josef schreiben, der Sie mal waren, wie finden Sie da wieder Zugang? Sie haben ja auch ein riesiges Archiv, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Suchen Sie das auf, um sich da in die Zeit zurückzubegeben oder wie machen Sie das?
Also in dem Fall war das Archiv sehr nützlich. Ich habe natürlich Notizen gehabt aus der Wuppertaler Zeit, weil ich ungefähr genau in diesem Alter begonnen habe, täglich zu schreiben und habe dadurch also viele kleine Szenen aufgeschrieben, die damals stattgefunden haben. Und auf viele konnte ich zurückgreifen und das dann auch im Roman verarbeiten und einsetzen. Aber gleichzeitig wollte ich eben zu der Hauptfigur auch auf Distanz bleiben. Deswegen habe ich den Roman nicht in der Ich-Perspektive geschrieben, sondern in der Er. Also ich habe den kleinen Jungen beobachtet, wie er größer wird. Bin dadurch durch diese Er-Formulierungen auf Distanz zu dieser kleinen Figur gegangen, so als könnte ich mich auch noch mal genauer beobachten, was ich tue und wie ich rede, wie ich erscheine und wie andere mit mir umgehen. Und dadurch ist der Roman wirklich kein großer Text, der nur in der Figur des Jungen versinkt, sondern er ist eigentlich einer, der Bilder zeigt, der ein Bild nach dem anderen aufbaut und der den Leser durch diese Bildergalerie führt.
Ich fand auch, dass das eine interessante Perspektive ist, die Sie gewählt haben, weil man das Gefühl hat, man schaut dem so ein bisschen über die Schulter beim Leben. Wenn Sie selbst das jetzt gemacht haben in Form dieses Romans, was würden Sie denn dem kleinen Jungen, der Sie mal waren, vielleicht mal gern sagen, wenn Sie das heute machen könnten?
Das habe ich jetzt eigentlich im Text getan. Vielleicht noch die wichtige Tatsache, dass ich ja nicht immer im Imperfekt erzähle jetzt, nicht, sondern im Präsens. Also ich erzähle das Leben immer in einzelnen Szenen oder Episoden, die sich jetzt so aneinanderreihen, fast wie Schwebebahnstationen. Die Leute steigen aus, nachdem sie eine kleine Strecke gefahren sind, dann steigen neue wieder ein. Das war eigentlich meine Idee des Schwebens, nicht? Also immer das Publikum und die Gesellschaften zu wechseln, die gerade mit mir im Roman unterwegs sind. Und das aber ganz gegenwärtig zu tun, also im Präsens zu tun, als ereigne es sich gerade jetzt in diesem Moment. Und so war ich einerseits auf Distanz zu dem Jungen, indem ich ihn beobachtet habe, aber andererseits immer sehr drin, also in den Szenen, fast bis in Träume hinein. Also ich habe oft nachts, während ich an dem Roman schrieb, die Fortsetzung in so kleinen Traumelementen erlebt und konnte dann am nächsten Morgen auf so winzige Partikel zurückgreifen, die mir dann plötzlich ganz klar waren, dass es nur so gehen könnte und nicht anders.
Das ist also offenbar ein sehr intensiver Vorgang und ich habe immer den Eindruck, dieses Nachdenken und Erzählen von der Kindheit, das ist offenbar bei Ihnen ein nie abschließbarer Prozess für Ihr Werk, oder?
Ja, ich fühle mich in diesen Zeiten sehr gefordert, also weil das ja sehr schwierige Zeiten waren, aber andererseits diese Zeiten, in denen ich doch mit allen Nerven so gefordert war, etwas Besonderes zu überwinden, also diese Trauer, die in der Familie steckte, zu überwinden oder auch anderen zu helfen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich so die Aufgabe hatte, auch für andere da zu sein und mit denen zusammen diese schwierigen Jahre zu überstehen und zu besseren Konditionen für alle zu kommen. Also speziell für meine Eltern war es so. Und ich glaube auch, dass das im, wie man so sagt, realen Leben dann so gewesen ist, dass ich ein bisschen oder sehr stark dann auch für sie die Garantie war, dass es weitergeht oder dass es vorangeht und dass man wieder zu einer größeren Ruhe und Gelassenheit zurückfinden kann.
Hans-Josef Ortheil, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Und der neue Roman von Hans-Josef Ortheil ist unter dem Titel Schwebebahn beim Luchterhand Verlag erschienen und er kostet 24 Euro. 20.000 Meilen unter dem Meer, dieser Roman des französischen Schriftstellers Jules Verne aus dem Jahr 1870, ist ein echter Klassiker. Fast jeder kennt dieses Buch und falls nicht, dann gibt es jetzt die Gelegenheit, sich die Geschichte von Charlie Hübner vorlesen zu lassen. Der hat nämlich gleich zwei Fassungen aufgenommen, eine für Erwachsene und eine für Kinder. Wie gelungen das ist, das verrät uns Elmar Krämer.
Seeleute berichten von der Sichtung eines Meeresungeheuers, größer als alles bisher Gekannte, gefährlicher obendrein. Als dann auch noch Schiffe gerammt und versenkt werden, ist die Sensation perfekt.
Bei der Neigung, womit sich die Menschen dem Wunderbaren zuwenden, begreift man leicht die Bewegung, welche diese übernatürliche Erscheinung in der ganzen Welt hervorbrachte.
Professor Aronnax und sein Diener Conseil machen sich auf den Weg, um das vermeintliche Ungeheuer zu erlegen. Ein großes Abenteuer, denn schon bald gehen die beiden gemeinsam mit dem Harpunier Ned Land über Bord. Und es zeigt sich, das vermeintliche Ungeheuer ist ein gigantisches U-Boot. Die Nautilus steht unter dem Kommando von Captain Nemo, einem Outlaw, der die drei Schiffbrüchigen aufnimmt.
Ich habe mit der ganzen menschlichen Gesellschaft gebrochen, aus Gründen, welche ich allein zu würdigen berechtigt bin. Ich befolge also auch nicht ihre Regeln und fordere sie auf, sich bei mir nie auf dieselben zu berufen.
1870 veröffentlicht ist die Geschichte von Jules Verne auffällig aktuell. Es geht unter anderem um die Verantwortung des Menschen der Natur gegenüber und auch um zukunftsweisende Technologien in den Händen Einzelner. Denn die Nautilus ist autark, unangreifbar und voll elektrisch, eine visionäre Zukunftsvision für die damalige Zeit, in der der Autor auch schon so etwas Ähnliches wie Hydrothermie, also die Gewinnung von Wärmeenergie aus dem Wasser und andere heute diskutierten Technologien skizziert.
Ich hätte zwar, indem ich Drähte aus verschiedenen Tiefen miteinander in Verbindung setzte, Elektrizität aus der Verschiedenheit der Temperaturen erzielen können, aber ich zog ein praktischeres System vor.
Streckenweise sind die technischen Details ebenso wie die Naturbeschreibungen etwas ausufernd. Beeindruckend sind sie dennoch. Nicht nur, wenn man sich verdeutlicht, welche Recherche und Vorstellungskraft das für Jules Verne bedeutet haben muss. Das ging auch Sprecher Charlie Hübner so, erzählte er im Studio-Interview mit seinem Verlag.
Was er damals schon alles vorausgesehen hat und seine Figuren berichten lässt, das war sehr stark. Und das ist ein irrer Trip, den die da machen.
Captain Nemo jedenfalls ist seiner Zeit weit voraus und somit unaufhaltbar in seinem Tun, was Fragen von Verantwortung und Macht in den Raum stellt.
Gott, wenn er an ihn glaubte, sein Gewissen, wenn er eins hatte, waren seine einzigen Richter.
Schauspieler Charlie Hübner liest Jules Vernes Geschichte mit seiner sympathisch-altmodischen Sprache unaufgeregt, respektvoll, fast schon nachrichtlich ein.
Das Lesen oder Erzählen ist ja immer ein Berichtendes. Also das ist nicht das Spielen, sondern das ist eben wirklich eher das Erzählen oder Vortragen von etwas, was jemand anderes geschrieben hat. Und das ist wie ein anderes Handwerk.
Die Beklemmung in der Enge eines U-Bootes, die Bedeutung von Geräuschen in der schwarzen Stille des Meeres, die Faszination vor Lebewesen und Strukturen der Unterwasserwelt, all das fesselt.
2 Stunden lang gab ein ganzes Heer von Wassertieren der Nautilus das Geleit. Mitten in ihrem Spiel, ihren Sprüngen, wie sie um die Wette an Schönheit, Glanz und Schnelligkeit sich hervortaten, zeigten sie sich unseren Blicken in reizender Mannigfaltigkeit. Unsere Bewunderung hielt sich unausgesetzt auf ihrem Höhepunkt.
20.000 Meilen unter den Meeren mit Charlie Hübner ist in 2 Versionen erschienen. Einer für Erwachsene, die mit rund 15 Stunden auch die brutale Seite des Menschen und der Unterwasserwelt beinhaltet, und einer gekürzten und entschärften Version für Kinder.
Hiermit schließt die unterseeische Reise.
Charlie Hübner, er ließ 20.000 Meilen unter den Meeren, so heißt der französische Originaltitel von Jules Vernes Klassiker. Und unter diesem ist das Hörbuch erschienen bei Random House Audio.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vor über 100 Jahren, 1910 genau, da wurde am See Genezareth der erste Kibbutz gegründet. Eine Gruppe russischer Juden hatte sich damals zusammengefunden, um eine neue gemeinschaftliche Lebensform im damaligen Palästina auszuprobieren. Bald gab es viele weitere Kibbutzim und obwohl dann bei der Staatsgründung nur 8% der israelischen Bürger in einem Kibbutz lebten, wurde er zu einem richtigen Mythos und hat viele Freiwillige aus der ganzen Welt immer wieder angelockt. Die israelische Autorin Yael Nehman ist in so einem Kibbutz aufgewachsen und sie hat darüber ein Buch geschrieben. Wir waren die Zukunft und dieses Buch ist jetzt auch auf Deutsch erschienen und Carsten Huck hat es gelesen. Wie ist denn dieser Titel gemeint? Für wen waren die denn, also die Gruppe der Autorin und ihresgleichen, die Zukunft?
Ja, Yael Nehman ist 1960 geboren und gehörte zu der Generation, die eben im Staat Israel, also im relativ damals ja doch erst seit 12 Jahren existierenden neuen jungen Staat Israel geboren wurde. Und das sollte die neue Generation sein. Das sollte die Zukunft des Staates sein, einerseits, und andererseits aber auch ein neuer Mensch, eine neue Generation sein. Also fern von den versehrten Überlebenden der Shoah und den Vertriebenen von Pogromen, einst heimgesuchten Großeltern und Eltern. Also man hat versucht, eine neue Generation, ja fast kann man sagen, zu züchten, die eben von diesen Diaspora-Erfahrungen frei war und die einfach stark und selbstbewusst nun in diesem Land die neuen Eingeborenen sein sollten.
Und diesen Hintergrund, diese ganze Ideengeschichte dieser Lebensform, die wird auch aufgearbeitet in dem Buch?
Ja, sehr stark. Also sie beschreibt sehr dicht an ihrer eigenen Biografie das Aufwachsen und das Leben in einem Kibbutz. Also das geht vom gemeinsamen Schlafen im Kinderhaus. Das war ein Konzept, was dieser Kibbutz wie viele hatte, dass die Kinder von ihren Eltern getrennt wurden. Genau aus diesen Gründen, weil man wollte vermeiden, dass sie sozusagen die Schwere der Eltern verinnerlichen und sie sind in der Gruppe aufgewachsen. Sie haben gemeinsam geschlafen, sie haben gemeinsam gelernt, gegessen und durften dann an 2 Tagen mal nachmittags zu den biologischen Eltern, so nennt sie ihre Eltern auch immer in dem Buch, zu Besuch kommen. Und das war befremdlich, weil da waren komische Sitten und da lagen so kleine Deckchen auf dem Tisch oder so. Das hat die Kinder überhaupt nicht interessiert und die haben sich als Gruppe definiert und das war wichtig und das ist schon sehr eindrücklich zu sehen, wie sie einerseits oder lange Zeit davon profitiert hat. Und dieses Dasein, von dem sie sagt, es sei ein Paralleluniversum zum Universum der Eltern gewesen, doch auch profitiert hat.
War denn dieses Konzept, dass man so zum Beispiel jetzt Kinder und Eltern halt getrennt hat, eigentlich in allen Kibbutzim so? Oder?
Das war in den meisten. Witzigerweise, die allerersten Kibbutzim, die hatten dieses Konzept noch nicht. Und dann aber, als immer mehr gegründet wurden, dann schwappte sozusagen dieser sozialistische Geist auch über. Und man hat gesagt, nee, wir müssen hier neue Regeln unbürgerliche Regeln schaffen und dazu gehörte es auch tatsächlich, die Kinder zu orientieren an der Gruppe. Sie ist groß geworden in einem Kibbutz, der vom Hashomer Hazair gegründet ist. Das war eine aus der Pfadfinderbewegung kommende sozialistische Bewegung, die dann auch tatsächlich nach Staatsgründung, also sind viele dieser Mitglieder in die Arbeiterpartei gegangen. Also es gab eine Verknüpfung zwischen Staat und eben diesen Kibbutzim. Das war natürlich auch ein ideologisches Unternehmen. Ne? Es galt, die auch irgendwie in gewisser Weise zu indoktrinieren, die Kinder, diese neue Generation. Ja, Nehman schreibt, wir waren Kinder der Doktrin. Das hat sie eben auch irgendwann dann so empfunden. Diese Doktrin beinhaltete aber ein großes Konzept auch von Selbstverwirklichung. Also es ging, Arbeit war Ausdrucksform von Kreativität und Freiheit. Es ging um Gleichberechtigung. Es ging um Frieden auch, stand auch ganz stark auf dem Programm. Es ging um Solidarität, Völkerfreundschaft. Also ich sag mal so, die guten Überbleibsel auch der Pfadfinderbewegung waren da ganz stark zu spüren.
Aber es gab ja auch, meine ich, Kritik auch von Seiten von ehemaligen Kindern, die in Kibbuzim aufgewachsen sind auf diese Weise. Wie ist das bei ihr? Ist das so eine Art Anklage? Hört sich eigentlich nicht so an, was Sie bis jetzt erzählen.
Nee, diese Kritik gab es. Also mit dem Verlust der Attraktivität des Kibbuzes wuchs auch die Kritik von ehemaligen Kibbuz-Kindern. Es waren ungefähr 150.000 Kinder in Israel, die im Kibbuz groß geworden sind. Sehr viele haben den Kibbuz dann verlassen. Das ist das Interessante. Nicht nur aufgrund der wirtschaftlichen Situation, in die die Kibbuzim dann ab den 80er Jahren gerieten. Also das rechnete sich irgendwie nicht mehr. Sondern einfach auch, und das beschreibt sie ganz schön, weil sie Kontakt mit der Welt bekam. Und diese Welt, eigentlich wurden die Kinder dann zur Abschreckung nach Tel Aviv gebracht, um zu sehen, wie also da in so einem Moloch-Stadt die Arbeiter ausgebeutet wurden. Hat aber nicht funktioniert, im Gegenteil. Also das war hochattraktiv. Da gab es Theater, da gab es Konzerte, da gab es eine Form von Freiheit, die sie aus dem Kibbuz nicht kannte. Und so haben sich dann, wie sie eben auch, viele Kinder entschieden, ein Leben außerhalb des Kibbuzes zu führen. Sie haben diese Entscheidung treffen können und das macht das Buch interessant. Also man sieht einerseits die Prägung durch den Kibbuz, andererseits aber auch das, was sie an Fähigkeiten dort bekommen hat, hat es ihr ermöglicht, als Individuum sich vom Kibbuz zu lösen. Mhm. Also sie nicken jetzt so, deswegen stoppe ich.
Okay, aber das Buch ist ja nicht mehr ganz taufrisch in der Originalfassung. Es ist 2011 schon erschienen, jetzt ist es übersetzt worden. Seitdem ist ja sehr viel passiert. Der Nahostkonflikt ist so präsent wie lange nicht. Trägt das Buch auch was dazu bei, dass wir das, was wir da jetzt jeden Tag beobachten, nochmal anders sehen können?
Ich glaube, wenn man es jetzt direkt als Erklärungsbuch lesen möchte, kommt man nicht weit. Aber was man begreift, ist, dass dieses Land mal ein Konzept hatte und ein anderes sein wollte und dass das durchaus, also die Ideologie und die Ideologisierung einer Gesellschaft ganz früh bereits angelegt war und sich das in diesem Kibbuz-Modell durchaus ausdrückte. Und das ist bis heute ja letztlich so. Die Verbundenheit zum Volk und diese Gemeinschaft und die Solidarität. Und das sind aber ja auch durchaus positive Eigenschaften. Also davon lebt das Buch, dass man sieht, was vielleicht hätte entstehen können. Also diese Zukunft, die sie hätte sein sollen, hätte eine bessere sein können von der Anlage her. Gleichzeitig aber sieht man auch, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Und das führt dann in die Gegenwart, wo man sagt, ja, dieses Experiment auch, einen neuen Menschen zu schaffen, eine neue Generation, ist letztlich gescheitert. Und scheitert im Grunde tagtäglich. Und jetzt ist eben die Attraktivität, die das vielleicht mal praktisch oder auch theoretisch hatte, die ist jetzt widerlegt. Also das ist nicht aufgegangen, obwohl es tatsächlich auch für viele positive Eigenschaften gesorgt hat innerhalb der israelischen Gesellschaft.
Carsten Huck über Yael Nehmans Buch Wir waren die Zukunft, Leben im Kibbuz aus dem Hebräischen übersetzt hat das Buch Lucia Engelbrecht. Es ist im Altneuland Verlag erschienen und kostet 24 €.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ein abgelegenes Ferienhaus an der französischen Atlantikküste. Dort will Elena mit ihren Kindern und der Babysitterin Eve mal ausspannen. Klingt herrlich, zumal das Haus nichts kostet. 3 Wochen im August heißt der Roman von Nina Bussmann, aus dem sie heute in Lüneburg liest.
Ich war es, die hierher wollte und alle anderen überredet hat. Ich wollte ins Licht. Glattgezogene Strände, der heranrollende Atlantik, Goldgräberstädte an den Küsten, ein Garten im Hinterland. Im September werden die Zelte und Buden eingeklappt, die Küstenorte schließen. Man kommt für die Sonne und die Gischt.
Aber so entspannt ist es dann gar nicht. Die Wälder ganz in der Nähe stehen in Flammen, die Strömungen im Wasser sind gefährlich und ständig kommen unangekündigt Gäste vorbei. Zwischen Elenas und Eves Perspektive erzählt Nina Bussmann eine Geschichte voller Abgründe.
Natürlich sind wir zu beneiden. Es geht uns doch sehr, sehr gut hier.
Nina Bussmann liest aus 3 Wochen im August, heute um 19.30 Uhr, im Heinrich-Heine-Haus in Lüneburg, am 19. Oktober in Frankfurt am Main.
Auf einem Wildschwein von Schwertern, an dem Igel im Nebel, ritt ich also herein. Was hatte ich wohl zu sagen, was zu meinen, zu weinen? War der Nebel mir egal?
Die Schriftstellerin Anne Cotton war kürzlich Stipendiatin im Otto-Ubbelohde-Haus im hessischen Goßfelden. Otto Ubbelohde illustrierte seinerzeit die Märchen der Gebrüder Grimm. Das wiederum inspirierte Anne Cotton, die zu seinen Märchenillustrationen Texte und Tuschzeichnungen anfertigte. Das Ergebnis ist nun in der Ausstellung Schubspannung, Sediment, wie Tropfen Wasser zu sehen. Und so klingen die Texte von Anne Cotton.
Das einzelne Messer bringt Gewissheit, Ende. Ein zweites Messer hebt das Ende auf, man muss weitermachen. Es findet sich später noch ein drittes Messer, das den ganzen Streit aufhebt.
Schubspannung, Sediment, wie Tropfen Wasser. Bis zum 23. November ist Anne Cottons Text Tuschedialog im Otto-Ubbelohde-Haus in Goßfelden bei Marburg zu sehen.
Lecker Kopje Koffie, sir.
Im Podcast Kopje Koffie wird bei einer Tasse Kaffee über aktuelle Literatur aus Flandern und den Niederlanden gesprochen.
Mein Name ist Bettina Baltschew und ich bin heute zu Gast bei Daan Herma van Vos in Amsterdam.
Dort, zwischen Kaffee und Büchern, unterhalten sich die beiden über seinen aktuellen Roman Heute kein Abschied, in dem es um den plötzlichen Tod des Filmemachers Oscar geht. Daan Herma van Vos über Abschied nehmen und eine zersplitterte Familie.
Ja, Oscar ist ein Vater von drei Kindern.
Oscar ist der Vater von drei Kindern. Er hat eine Ex-Frau. Oscar ist ein Mann wie so viele, die glauben, sich selbst zu kennen, sich in Wirklichkeit aber eigentlich doch nicht so gut kennen. Er ist kein Ganzes. Und darum geht es in dem Buch eigentlich.
Da geht das Buch für mich auf.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast, jetzt mit Daan Herma van Vos, zu finden auf Spotify oder unter letterenfonds.nl.
Und das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.